Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, herzlich willkommen. 6 Milliarden Euro fließen jedes Jahr aus Brüssel an deutsche Landwirtschaftsunternehmen. Das sind pro Jahr um die 280 Euro pro Hektar im Schnitt. Egal ob Kleinbauer oder Großgrundbesitzer, hinzu kommen mehrere Milliarden Euro, die Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer und die 16 Bundesländer in den Agrarbereich investieren. In Berlin treffen sich heute die Agrarminister und Ministerinnen der Bundesländer zu einer Sonderkonferenz über die künftige EU-Agrarpolitik ab 2027. Dabei gibt es reichlich Diskussionen, um nicht zu sagen Streit, über die Frage, wie die Agrarsubventionen am sinnvollsten angelegt sind. Nicht nur unter den Ministern, auch unter den Lobbyverbänden. Wie sich die Agrarsubventionen am besten darstellen sollen, das behandeln wir heute in einem Agrarpolitik-Spezial in Umwelt und Verbraucher. Es geht ja auch darum, was wir auf unsere Teller kommen. Dazu gleich ein Interview mit Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, und mit Holger Hennies, er ist Präsident des Landvolk Niedersachsen, der zum Deutschen Bauernverband gehört. Tatsache ist, je nach Region und Bundesland ist die deutsche Agrarwirtschaft total unterschiedlich aufgestellt. Rein statistisch betrachtet beträgt die Durchschnittsgröße eines deutschen Agrarbetriebs 70 Hektar. Darunter sind aber in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern auch noch viel kleinere Betriebe. In Ostdeutschland wiederum gibt es Betriebe, die sind häufig über 500, ja über 1000 Hektar groß. Entsprechend unterschiedliche Interessen vertreten auch die AgrarministerInnen der Bundesländer. Nicole Markwald erklärt, um was es auf der Sonderagrarministerkonferenz geht.
Erschwingliche Nahrungsmittel für die Bürger und ein angemessener Lebensstandard für die Landwirte. Das waren die Ziele, als die gemeinsame Agrarpolitik der EU, genannt GAP, 1962 begann. Heute ist der Landwirtschaftsetat der größte Posten im Haushalt der EU. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU ist eine zentrale Einnahmequelle von Bäuerinnen und Bauern. So lag das Budget im Zeitraum von 2021 bis 2027 bei 378,5 Milliarden Euro. Derzeit profitieren wenige große Unternehmen überproportional von den Geldern. Nun will die EU-Kommission einen Vorschlag für den nächsten Haushalt von 2028 bis 2034 vorlegen. Derzeit verteilt sich die EU-Förderung auf zwei Säulen. In der ersten Säule stecken Direktzahlungen für landwirtschaftliche Betriebe. Die Höhe der Subventionen richtet sich allein nach der Größe der bewirtschafteten Ackerfläche. In der zweiten Säule steckt der kleinere Teil des Budgets, Gelder für die Entwicklung des ländlichen Raums. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, sollen die milliardenschweren Zahlungen an Landwirte in der Europäischen Union künftig anders verteilt werden. So gibt es beispielsweise Überlegungen, Gelder für die ländliche Entwicklung aus dem Agrarprogramm auszulagern. Die GAP soll einfacher und zielgerichteter sein. Künftig sollen Bauern stärker profitieren, die sich a. aktiv an der Lebensmittelerzeugung beteiligen und b. auf die Erhaltung der Umwelt blicken. Bei der heutigen Sonderkonferenz wollen sich die Agrarminister und Ministerinnen der Länder auf eine gemeinsame Position zur künftigen EU-Agrarpolitik verständigen. Ganz oben auf der Liste Bürokratieabbau, mehr finanzielle Verlässlichkeit und unternehmerische Freiheit. Der Wunsch der Länder, eine gemeinsame Agrarpolitik, die künftig effizienter, nachhaltiger und praxistauglicher ist.
Nicole Markwald über die Sonderagrarministerkonferenz in Berlin zur künftigen EU-Agrarpolitik. Diese wird von mindestens einer Demonstration begleitet, nämlich die des Bündnisses Wir haben es satt, ein Zusammenschluss von Bauern, eher kleinere Bauern, Verbrauchern sowie Organisationen der Umwelt-, Tier- und Klimaschutzbewegung. Dazu gehört auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, und zu der wiederum gehört Ottmar Ilchmann, Landwirt im hohen Norden in Niedersachsen im Landkreis Leer, 60 Milchkühe, 60 Hektar Boden, teils Weideland, teils Ackerbau. Ich wollte von ihm wissen, warum heute dieses Bündnis demonstriert.
Ja, wir befürchten, dass die Agrarminister Entscheidungen treffen, die sich gegen eine zukunftsgerichtete Landwirtschaft wenden. Wir haben ja seit ungefähr einem Jahr sowieso ein Rollback in der Landwirtschaftspolitik. Also gesellschaftliche Konsense in Sachen Tierwohl, Umweltschutz, Klimaschutz werden massiv in Frage gestellt und wir befürchten, dass die Landwirtschaftsminister gerade der Unions- und SPD-geführten Häuser diese rückwärtsgewandte Politik weiter vorantreiben wollen.
Da geht es ja einmal um 6 Milliarden Subventionen durch die Europäische Union. Dann legt die Bundesregierung und die Bundesländer legen auch noch mal Subventionen drauf, beziehungsweise finanzieren auf Wegen über die Sozialversicherung etc. den Agrarsektor. Das ist ja alles schon eine ganze Menge Geld. Wie rechtfertigen Sie denn oder wie rechtfertigt Ihr Bündnis denn diese Subventionen?
Ja, das ist eben der Knackpunkt. Die Subventionen können ja dauerhaft nur gerechtfertigt und auch gehalten werden, wenn die Landwirtschaft dafür gesellschaftlich erwünschte Leistungen erbringt. Ich habe gerade die Themenfelder schon genannt. Und deswegen sehen wir eben genau das Rückabwickeln dieser Ökologisierung der Agrarpolitik mit großer Sorge.
Warum ist die notwendig aus Ihrer Sicht?
Naja, die Probleme, wegen denen diese Ökologisierung mal angestoßen wurde, die sind ja real. Wir haben ja in Teilen Probleme mit dem Grundwasser. Wir haben einen Klimawandel, zu dem auch die Landwirtschaft, obwohl selber Opfer, auch durchaus beiträgt. Wir haben Akzeptanzprobleme für unsere Art der Tierhaltung. Also da ist Handlungsbedarf. Da wurde politisch auch angepackt. Wir haben Möglichkeiten bekommen, uns diese gesellschaftlichen Leistungen honorieren zu lassen. Und das steht jetzt leider alles wieder auf dem Prüfstand.
Ihre Kollegen, die sagen, wir müssen wieder intensivieren, werden sagen, Ernährungssicherheit ist auch wichtig.
Natürlich ist Ernährungssicherheit wichtig. Aber eigentlich haben wir dieses System der ständigen Intensivierung, der Effizienzsteigerung, das immer billiger und immer mehr ja schon über Jahre und Jahrzehnte ausprobiert. Und es hat uns ja genau diese Probleme und den gesellschaftlichen Akzeptanzverlust eingebracht. Und das Wichtigste vielleicht für uns als Bauernvertretung, es hat ja auch nicht zur Stabilisierung der Höfe beigetragen. Wir haben ja trotzdem ein ungebremstes Höfesterben gehabt. Im Milchviehbereich hat sich die Zahl der Betriebe in den letzten Jahren circa halbiert. Und in anderen Bereichen sieht es auch nicht besser aus. Und darum ist diese Agrarpolitik von gestern eigentlich schon einmal gescheitert. Ich verstehe nicht, warum man sie jetzt nochmal wiederholen möchte.
Aber vielleicht ist auch die Agrarstruktur mit kleinen Höfen überkommen in einem Konkurrenzsystem mit den USA, mit den Lateinamerikanern?
Ja, dann frage ich aber, möchten wir gerne in Deutschland, in Europa Agrarstrukturen wie in den USA oder in Südamerika haben? Riesige Monokulturflächen, nur durch Glyphosat und Gentechnik überhaupt noch bewirtschaftbar, mit Ausbeutungsverhältnissen gegenüber Landarbeitern, mit sehr fragwürdigen Tierwohlstandards? Oder wollen wir die hochwertige, gesellschaftlich doch noch relativ akzeptierte Landwirtschaft auf bäuerlicher Basis behalten, die wir hier in Deutschland und in ganz Europa haben? Und wenn die Antwort ja lautet, und ich denke, die Gesellschaft möchte das, dann muss man genau solche Betriebe auch fördern.
Die EU-Subventionen aus Brüssel, die setzen sich für Deutschland so zusammen. Pro Hektar pro Jahr bekommt jeder Hof 180 Euro Einkommensstütze. Und wer mehr Geld aus Brüssel will, muss sich aus einem Menü von Öko-Regeln was raussuchen, was dem Klimaschutz und dem Erhalt der Artenvielfalt dient. Ihre Kritik lautet, Sie vertreten ja die kleineren Höfe, Ihre Kritik lautet aber, dass diese Öko-Regeln so gestaltet sind, dass im Grunde genommen diese Zuschläge vor allen Dingen an große Unternehmen gehen. Aber wenn Landwirtschaft je nach der Betriebsform mit zu viel Dünger oder zu viel Pestiziden die Klimaerwärmung fördert oder die Artenvielfalt von Insekten beschädigt, macht es nicht dann auch Sinn, vor allen Dingen die Großen in diesem Bereich zu fördern, damit sie umsteuern?
Naja, die Großen können natürlich leichter umsteuern. Sie profitieren in allen Bereichen und auch bei den Ökoregelungen von der Kostendegression. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn ich einen Blühstreifen anlege auf einer kleinen Fläche, dann muss ich meine Drillmaschine sauber machen, muss mir das Saatgut besorgen, muss das Saatgut ausdrillen, muss hinterher alles wieder sauber machen. Für einen kleinen Betrieb viel Aufwand für vielleicht einige hundert Euro. Als Großbetrieb, wenn ich dort kilometerweise Blühstreifen aussähe, kann ich das Saatgut günstiger kaufen, kann einen Mann abstellen, der diese Arbeit macht, auf vielen Schlägen vielleicht ein ganzer Tag Arbeit und ich bekomme aber, ich sag mal, etliche 1.000 Euro dafür. Also das zeigt einfach, dass es großen Betrieben leichter fällt, auch Ökoregelungen umzusetzen, wie ihnen der gesamte Ackerbau natürlich günstiger zu stehen kommt als den kleinen Betrieben. Und wir fordern nur, dass es hier eine Gleichbehandlung letztlich gibt, dass die Betriebe auf Augenhöhe kommen.
Wie würde die denn aussehen?
Ja, man bräuchte eine Staffelung in diesen Zahlungen. Die gibt es in anderen Ländern der EU durchaus bei Ökoregelungen. Also es gibt das Instrument, nur Deutschland hat davon leider bisher keinen Gebrauch gemacht. Also es müsste so aussehen, dass die ersten, was weiß ich, Quadratmeter Blühstreifen höher gefördert werden als die letzten. Nur mal als Beispiel des Blühstreifens.
Die Agrarminister der Bundesländer müssen sich ja darüber einigen, wie Deutschland, die Bundesregierung, Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in Brüssel dann verhandeln soll, wie künftig nach dem Jahr 2027 die Agrarproduktion gefördert wird. Welche Position nehmen Sie da ein?
Wie gesagt, im Moment deutet sich ein Zurückdrehen der Errungenschaften an. Das wäre fatal. Wenn wir mal beim Beispiel der Ökoregelungen bleiben, die sind eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wurden im gerade abgelaufenen letzten Jahr deutlich besser angenommen als im Vorjahr. Und sie sind eben geeignet, auch diese Basisprämie aus der ersten Säule aufzustocken und an gesellschaftliche Leistungen zu binden.
Also diese Einkommensstütze.
Genau, die kann man mit den Ökoregelungen, kann man den Satz, den man pro Hektar bekommt, deutlich verbessern. Und warum jetzt dieses Mittel, das gerade anfängt, sich zu bewähren, wieder abschaffen, wie es eben ein Großteil der Länderagrarminister plant?
Worauf wird es denn dann hinauslaufen? Wieder höhere Einkommensstütze ohne Umweltoptionen?
Ja, ganz genau, das wäre die Folge. Also dann profitieren wieder größere Betriebe am meisten. Und die Kleinen, die gesellschaftliche Leistungen erbringen können und wollen, werden daran gehindert. Also gerade Minister Rainer, der jetzt neu im Amt ist, ist doch aufgefordert, auch Gestaltungswillen zu zeigen in Brüssel. Nicht alle Agrarumweltmaßnahmen auf die Länder abzuschieben und als Gesamtstaat überhaupt keinen Einfluss mehr auf die gesellschaftlichen Errungenschaften und Leistungen ausüben zu können.
Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll, wenn die Bundesländer dann praktisch Agrarumweltmaßnahmen anbieten sollen?
Das ist natürlich sinnvoll, das geschieht ja auch, denn es gibt ja auch sehr unterschiedliche Strukturen. Aber es gibt bestimmte Voraussetzungen, die eigentlich in ganz Deutschland erfüllt werden sollten. Ich nenne nur jetzt mal Grünlanderhalt oder eine reichhaltige Fruchtfolge. Oder auch Blühstreifen oder Agroforstsysteme. Das sind alles Ökoregelungen und da möchte ich nicht, dass die in Niedersachsen zum Beispiel künftig gar nicht mehr angeboten werden und nur noch in Bayern, weil das Bundesland Bayern vielleicht finanzstärker ist. Also da muss eigentlich bundesweit was angeboten werden, dass alle Landwirtinnen und Landwirte dran teilnehmen können. Und dazu ist Minister Rainer ganz stark aufgefordert.
Aber wir reden ja von der Ebene Brüssel.
Ja, aber in Brüssel hat natürlich das deutsche Wort ein großes Gewicht. Deutschland ist eine der größten Agrarnationen der EU. Deutschland ist auch ein starker Nettozahler. Und wenn ein deutscher Agrarminister dort auftritt und vehement gesellschaftliche Leistungen und Ökologisierung der Landwirtschaft einfordert, dann fällt das schon stark ins Gewicht.
Ottmar Ilchmann darüber, nach welchen Kriterien ab 2027 die Subventionen der EU-Landwirtschaft nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft vergeben werden sollten. Die EU finanziert die Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen der Bundesländer nur, wenn diese auch selbst Geld dafür geben. Deshalb ist dieser Unterschied so wichtig zu den EU-Agrarsubventionen, die aus Brüssel kommen. In Berlin beim Treffen der Agrarminister der Bundesländer, da treffen eben auch sehr unterschiedliche Agrarstrukturen aufeinander. Sehr kleine Betriebe in Süddeutschland, sehr große Betriebe in Ostdeutschland. Bedeutet, Agrarunternehmen mit 500 oder sogar 1000 Hektar sind nicht selten. Und heißt, wer 1000 Hektar hat, bekommt pro Jahr allein aus der EU-Kurse vermutlich um die 280.000 Euro. Niedersachsen steht da irgendwo in der Mitte. Kleinere Höfe, aber auch solche mit mehreren von 100 Hektar Boden. Holger Hennies betreibt zusammen mit 4 anderen Familien einen Betrieb mit insgesamt 700 Hektar, nur Ackerbau. Und er ist auch Präsident des Landvolkverbandes Niedersachsen unter dem Dach des Deutschen Bauernverbandes. Auch ihn fragte ihn, wie aus seiner Sicht diese grob geschätzt 280 Euro Subvention pro Hektar Boden pro Jahr gerechtfertigt sind.
Also die jetzige Agrarförderung ist ja dadurch geprägt, dass man einen Ausgleich dafür zahlt, dass wir in Deutschland und Europa wesentlich höhere Standards haben als außerhalb Europas. Und wir haben offene Agrarmärkte und diese 150 Euro pro Hektar roundabout, die man jetzt noch zahlt,
180?
Die werden einmal dadurch...
180?
Nein, es sind 150 tatsächlich. Also okay. die reine Flächenprämie sind 150 Euro pro Hektar jetzt aktuell. Und die schmilzt auch noch ein bisschen ab. Da kommen dann noch für die ersten Hektare Zuschläge drauf. Deswegen ist der Durchschnittswert, kann dann etwas höher sein. Gleichzeitig hängen da auch noch höhere Auflagen dran, die sogenannten Glötzkriterien für guten ökologischen Zustand. Und das sind noch zusätzliche Auflagen, die man erfüllen muss, wenn man diese 150 Euro pro Hektar bekommen möchte.
Da sind ja auch viele schon abgeschwächt worden. Die Brache, sie sind nicht mehr verpflichtet, 4% zugunsten der Biodiversität, das können auch minderwertige Flächen sein, vorzuhalten. Dann sind die Fruchtfolgen abgeschwächt worden. Also das heißt, eigentlich ist Ihnen die Politik jetzt schon entgegengekommen.
Widerspruch, die Fruchtfolgen sind noch nicht abgeschwächt werden. Das hätte man machen können in Deutschland, hat man aber zurzeit noch nicht gezogen. Bei diese 4% Flächenstilllegung, die ja für viele Betriebe ein erheblicher Eingriff gewesen wären, hat man zurückgenommen. Es sind aber noch andere Auflagen, gerade die für die Grünland bewirtschafteten Betriebe sehr stark eingreifen.
Jetzt können Gesetze ja auch Schutz sein. Zum Beispiel im Mercosur-Abkommen, im Freihandelsabkommen mit Südamerika werden ja auch Regeln für Importe festgelegt. Das ist ja gar nicht so, dass die USA oder die Kanadier einfach so nach Deutschland importieren können. Unter anderem mit der Begründung, dass bei uns eben andere Vorgaben bestehen für die Produktion. Das heißt, warum wehren Sie sich gegen Regeln, wenn die dann eigentlich zu Ihrem Vorteil ausgelegt werden können?
Wenn wir jetzt noch weiter am Auflagenniveau hochschrauben, werden wir immer weniger wettbewerbsfähig. Und wir merken schon, dass wir in einigen Produktionsbereichen, also gerade beim Getreide, weltmarktmäßig nicht mehr konkurrenzfähig sind. Also da sind die Märkte extrem unter Druck geraten, weil die mit ganz anderen Standards, mit anderen Möglichkeiten produzieren. Und da, klar, es gibt noch Außenschutzregelungen, aber die werden immer weiter abgeschmolzen, auch gerade durch Freihandelsabkommen. Und das macht uns natürlich Sorge. Und diese 100 bis 150 Euro pro Hektar, die das netto noch bedeutet, sind da eher ein kleiner Teil.
Sie können ja diese EU-Gesamtsubventionen aufstocken. Im Mittel landet man, glaube ich, in Deutschland ungefähr bei 280 Euro pro Hektar, wenn man bestimmte Öko-Regeln erfüllt. Das heißt, und wer noch mehrere von diesen Öko-Regeln sich da was raussucht, der kann auch auf 400 Euro pro Hektar kommen. Wie attraktiv sind die und sollten die bei der künftigen Agrarpolitik weitergehalten werden?
Also von denen sind einige recht attraktiv, aber das ist so für 1% der Fläche, die zusätzliche Stilllegung oder Blühflächen anzulegen, das ist attraktiv. Das ist aber eben sehr begrenzt und es gibt auch viele andere, die nicht so attraktiv sind. Da bleibt dann für den Betrieb selber kaum was über. Es nützt ja, man hat dann zwar mehr Geld im Betrieb, man hat aber auch die höheren Kosten, um diese Leistung bereitzustellen. Und das hebt sich bei vielen Maßnahmen so gerade auf, dass man vielleicht noch ein schmales Geld von 5 oder 10 Euro pro Hektar über hat.
Naja, aber eine Verdreifachung, wenn man alle Ökoregeln erfüllt, von 150 Euro auf 400, fast Verdreifachung?
Da stehen dann auch enorme Kosten hinter. Sie haben ja eben deutliche Ertragsverluste und der Hebel ist da viel, viel größer. Also das ist, wenn Sie diese Regelung alle ziehen, dann haben Sie deutliche Einbußen. Das kann, auf manchen Betrieben, die sowieso sehr extensiv geführt werden, kann das passen. Aber gerade zum Beispiel ein intensiver Milchviehbetrieb, der ist halt auch auf seine Futtergrundlage angewiesen und der kann nicht so einfach sagen, ich nutze mein Grünland nicht mehr, die Kühe wollen was fressen.
Naja, es geht ja nicht um gar nicht nutzen. Das ist ja jetzt ein bisschen überzogen dargestellt.
Ich kann sie nicht mehr für die Milchproduktion nutzen, weil das Futter, das ich da erzeuge, so minderwertig ist, dass ich das vielleicht noch für eine extensive Weidetierhaltung oder für eine Mutterkuhhaltung nutzen kann, aber nicht mehr, um da rentabel daraus Milch zu produzieren. Mhm. Also diese Extensivierungsauflagen haben auch betriebswirtschaftliche Auswirkungen. Und bislang hat man es bei den wenigsten Punkten geschafft, dass auch wirklich damit Geld verdient werden kann, mit zusätzlichen ökologischen Leistungen, anders als es die Zukunftskommission Landwirtschaft ja schon länger fordert. Das ist nur in Klammern bei dieser einen Ökoregelung, was die Brachen angeht, die ist für das erste Prozent tatsächlich lukrativ. Und da machen da auch viele mit.
Das Thünen-Institut, das ist das wissenschaftliche Institut der Bundesregierung, sagt, wenn die Landwirte weniger Pestizide, weniger Dünger einsetzen, also man könnte einsparen bis 20% ungefähr, können sie eigentlich gleiche Erträge schaffen. Sie müssen nur anders wirtschaften. Man sagt auch, man muss tatsächlich sich darauf einstellen, mehr gucken, weil man nicht mehr in diesem klassischen System ist. Dieses Saatgut, so und so viel Dünger, so und so viel Pestizide. Es würde aber der Umwelt zugutekommen.
Also ich weiß nicht, welche Studie Sie vom Thünen-Institut haben, ob das eine aktuelle ist. Gerade beim Thema Düngung sind wir in vielen Bereichen durch die aktuelle Düngverordnung schon 20% unter dem, was die Pflanzen wirklich brauchen. Also wir merken hier schon, dass wir unsere Produkte ich bin 95% rotes Gebiet hier in Ostniedersachsen, dass wir unsere Produkte schon nicht mehr vermarkten können, weil sie zu niedrige Qualitäten haben. Also das ist sozusagen nicht mehr aktuell.
Wir spielen auf die Qualität von Weizen, Proteinhalten.
Es ist nicht mehr Weizen, es ist auch bei Braugerste so tatsächlich. Wir haben bei vielen Kulturen, wo es um eine Eiweißkomponente geht, können wir die inzwischen nicht mehr erfüllen. Also sowohl bei der Braugerste jetzt bei der aktuellen Ernte wieder mal, als auch beim Weizen. Der durchschnittliche Proteingehalt bei Weizen ist um 20% gesunken. Also das in den letzten 10 Jahren. Also das,
und dann ist aber auch sehr in die Höhe getrieben worden, weil die Industrie ganz bestimmte Standards haben will, um bestimmte Brote extra zu verarbeiten.
Ich glaube, sie machen sich das da ein bisschen zu einfach. Die, okay. die Abnehmer verlangen gewisse Qualitäten. Ob das unsere Backwarenindustrie, also das die Brotbäckereien oder die anderen, das ist nicht in die Höhe getrieben worden. Das war vor 20 Jahren, gab es einfach einen anderen Standard. Und den können wir in Deutschland eben nicht mehr einhalten. Damit sind wir aus vielen Märkten raus. Wir bekommen noch einen Teil vermarktet, aber wir können sie halt eben nicht mehr so nutzen, wie das früher möglich war. Da können wir uns einen gewissen Rahmen drauf einstellen, aber ich sehe nicht, dass wir nochmal 20% einsparen können. Das ist in vielen Bereichen nicht mehr möglich. Gerade in Niedersachsen, wenn sich die aktuellen Zahlen, die es letzten Winter das Landesamt für Bergbau und Energie übermittelt hat, wir sind in vielen Bereichen unterhalb des nicht nur des Düngebedarfs, sondern auch wir bauen unsere Bödenqualität ab, weil wir aus den Reserven des Bodens zehren und sozusagen die Humusgehalte runterfahren. Also das ist keine nachhaltige Landwirtschaft, die wir hier betreiben, und da kann ich nicht noch weiter reduzieren.
Okay, ich möchte aber noch auf einen anderen Vorwurf eingehen. Das ganze System der EU-Subventionen begünstige die großen Betriebe und die kleinen fallen hinten runter. Was sagen Sie dazu?
Also ich kann es an meinem Betrieb deutlich machen. Also mein Betrieb besteht eigentlich aus 5 Betrieben. Wir haben mal so diese besondere Erhöhung für die ersten Hektare, da bekommen wir einen deutlich höheren Satz. Und dann bekommen wir diese Basisprämie, die sogenannte, das macht rund 550 Euro pro Hektar aus. Das heißt, wenn ich ein kleiner Betrieb bin, bekomme ich im Schnitt einen deutlich höheren Hektarsatz als ein großer Betrieb. So einer wie meiner, der bekommt im Schnitt dann 152 Euro pro Hektar, 153. Ein kleiner Betrieb kommt auch Richtung 200. Also ganz so ist es nicht. Gerade diese besondere Bezahlung der ersten 40 und 60 Hektare, die wirkt sich anders aus. Hätte ich meinen ursprünglich mit 90 Hektar noch, würde ich da deutlich mehr von profitieren. Also es ist nicht ganz so einfach, wie häufig kolportiert.
Wie soll nach Ihrer Ansicht nach eine Reform der EU-Subvention oder die Gestaltung der EU-Agrarsubvention nach 2027 ausfallen?
Also wir müssen das System vor allem deutlich einfacher machen. Also gerade diese sogenannte grüne Architektur, die als zusätzlichen Auflagen für die Basiszahlung geht, plus Vertragsnaturschutzmaßnahmen, plus die sogenannten Ökoregelungen, ist inzwischen so komplex geworden, dass sie niemand mehr komplett durchdringt und dass man ständig im System untereinander abhängt, weil viele Sachen nicht mehr miteinander funktionieren. Das muss deutlich unterredet werden. Man kann insgesamt, finde ich, dieses System einer Grundförderung für die ersten Hektare, die etwas höher zu fordern, dann ist nach hinten aber bei einer einheitlichen Summe zu belassen, finde ich angemessen. Wenn die Summe nun aufgrund der Haushaltslage etwas niedriger wird, können sich die Betriebe auf die Dauer darauf anpassen.
Also keine Kappung für große Betriebe, eine Obergrenze.
Also eine Obergrenze halte ich für nicht sachlich. Sie sehen es ja an meinem Betrieb. Ich würde da, obwohl wir 5 Familienbetriebe, würden wir darunter leiden. Man nimmt also auch den Betrieben Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie sich organisieren, weil man sie dann benachteiligt dafür. Man benachteiligt sie dafür, dass sie eine Kooperative gründen. Darum brauchen wir keine Kappung. Und gerade wir haben in Deutschland sehr, sehr unterschiedliche Strukturen. Also gerade unsere ostdeutschen Betriebe, die auch vielfach auch nach der Wende neu gegründet wurden, warum sollen die im Endeffekt benachteiligt werden?
Das war Holger Hennies, Präsident des Landvolkverbandes aus Niedersachsen, darüber, wie künftig die EU-Agrarpolitik gestaltet werden sollte. Wichtig für Deutschland, dass bei den Agrarexporten weltweit mit den USA, Brasilien und den Niederlanden in der Spitzenliga spielt. Soweit diese Ausgabe Agrarpolitik Spezial zur Sonderagrarministerkonferenz in Berlin. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Jule Reimer.